Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Politische Ordnungen haben ihre Zeit. Und bisher zeigt die Geschichte, ist noch jede zerfallen. Was, wenn das auch auf die jetzige zuträfe, also den Liberalismus? Ja, was, wenn wir gerade dessen absehbares Ende erlebten? Welche Ordnung würde dem Liberalismus wohl folgen? Welche sollte ihn ersetzen? Dieser Frage gehen wir heute im Gespräch mit dem in Wien lehrenden Politikwissenschaftler Veit Selk nach, Mitherausgeber eines neu erschienenen Sammelbandes mit dem Titel Postliberalismus. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Herr Selk.
Freue mich, hier zu sein.
Herr Selk, wenn man den Liberalismus sieht, die politische Ordnung, in der wir leben, die auf das Individuum zentriert ist und dessen Freiheiten und Freiheitsrechte schützt, wie würde denn ein wacher Gegenwartsbeobachter ausmachen, dass die Zeit dieses Regiments sich dem Ende zuneigen könnte?
Also man kann es festmachen daran, ob diese Ideologie oder Idee eine, ich sag mal, intellektuelle Lebendigkeit hat. Also was hat sie intellektuell aufzubieten? Das ist jetzt vielleicht politisch zweitrangig, aber nicht ganz unwichtig. Und da könnte man sagen, wenn die, ich sag mal, die liberalen Begriffe, Diskurse oder wie man heute sagt, Narrative und Theorien nicht mehr so recht zu überzeugen vermögen, dann wäre das ein Krisensymptom oder zumindest ein Symptom dafür, dass der Liberalismus herausgefordert wird oder Probleme hat. Das ist das eine. Und das andere wäre, sag mal, so die praktische Politik, die lebensweltliche Erfahrung. Wie sieht's da aus? Können da die liberalen Versprechen realisiert werden? Werden die da erfüllt oder führen die eher zur Enttäuschung? Und das ist, denke ich, die politisch wichtigere Ebene. So Sachen wie die Idee der Meritokratie, ne? Also, dass sich Leistung, Einsatzbereitschaft und dergleichen lohnt, dass Positionen in einem fairen Wettbewerb vergeben werden. Ist das der Fall oder nicht? Und in der Hinsicht würde ich sagen, ist die Bilanz zumindest etwas schlechter geworden.
Also Sie machen eine Doppelkrise namhaft, wenn ich Sie richtig verstehe. Einerseits auf theoretischer Ebene, in der die Leitbegriffe dieses liberalen Diskurses hohl oder unglaubwürdig wirken, und eine Leistungskrise des Systems selbst, in dem zentrale Versprechen nicht mehr eingeholt werden können, zum Beispiel Wohlstand anzuhäufen oder dass sich Leistung wirklich lohnt und mit Erfolg in irgendeiner Form korreliert ist. Jetzt kann man ja sagen, der Liberalismus in dieser Form, der galt als unantastbar. Seit dem Jahre 2000 hätte niemand gesagt, dass das eine Ordnung ist, die sich im Zerfall befindet. Wann würden Sie denn sagen, hat der Umbruch begonnen und wird diese Krisendiagnose wirklich triftig?
Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie einen zentralen Einschnitt oder ein besonderes Ereignis. Es ist eher so eine Kette von Ereignissen. Die Wiederwahl Donald Trumps wäre so ein wichtiges Ereignis. Aber es gibt auch sowas wie nochmal so kleinere Verschiebungen, die dann in der Summe kumulativ irgendwann merkbar werden. Das ist, denke ich, in der Politik auch häufig ein wichtiger Aspekt des Wandels, ne? Dass man so kleine Schrittchen hat, die zunächst gar nicht so vielleicht einschneidend erfahren werden, aber in der Summe dann doch, ne? Also wenn man etwa kleinere Begrenzungen der Meinungsfreiheit betrachtet, das ist jetzt erstmal vielleicht nicht so wild, aber wenn das dann so ein bisschen weitergeht, ne, dann türmt sich das auf. Und da könnte man jetzt in Politik, Kultur, Wirtschaft, denke ich, verschiedene solcher Prozesse benennen, ne? Dann gibt es auch noch so externe Faktoren, die eben auch eher langfristig waren, ne? Nehmen wir den Aufstieg Chinas. Den können wir seit einer längeren Zeit beobachten. Und es gibt seit längerer Zeit auch die These, dass hier ein Anti- oder unliberales politisches System entsteht, was eine gewisse Attraktivität entfalten könnte, ja, hinsichtlich seiner Leistung, wenn man so will. Und jetzt sehen wir, dass das in manchen Politikbereichen soweit sein könnte, ne? Also wenn man sich ansieht, ich weiß nicht, wie viele Patente dort angemeldet werden, was die KI-Entwicklung angeht, was vielleicht auch Aspekte der Energiewende betrifft, so, ne? Also das wäre auch so ein Prozess, der eher so langzeitig ist.
Also es gibt nicht das Abbruchs- oder Umbruchsereignis, sondern eher den Prozess, wenn ich Sie richtig verstehe, einer kontinuierlichen Aushöhlung und einer, sagen wir mal, Schwächung dieser Demokratie von innen im Sinne des Liberalismus. Jetzt kann man ja zwei verschiedene Aspekte unterscheiden in der Schwächung einer politischen Ordnung. Die eine kommt von innen und aus sich selbst heraus und die andere kommt von außen, vielleicht durch ein leistungsfähigeres System. Habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie sagen, wir haben beides am Werk? Einerseits ist der Liberalismus von innen heraus aus sich selbst geschwächt und zweitens gibt es politische Systemangebote, die sich mindestens so leistungsfähig geben und auch so wahrgenommen werden.
Ja, so würde ich das beschreiben. Genau. Also, dass es diese beiden Ebenen gibt, die man irgendwie trennen sollte, die sich natürlich auch gewisserweise überlappen können. Ne? Darüber wird ja sehr viel geredet, über Einflussnahme liberaler Staaten innerhalb liberaler Demokratien. Ne? Das wäre so ein Beispiel dafür, das gibt's auch. Ich denke, das sollte man jetzt vielleicht auch nicht überbetonen. Aber da überlappt sich das, aber das kann man, glaube ich, auseinanderhalten. Ne? Es ist vor allem auch für liberale Demokratien wie unsere wichtig, dass man eben im Sinne einer Selbstkritik oder des politischen Lernens eben diese von innen heraus erzeugten Probleme auch als solche identifiziert. Und die Erosionserscheinungen jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, ich sag mal, den Bad Guys in die Schuhe schiebt, sondern auch ein wenig zu Hause guckt, was ist hier falsch gelaufen, was läuft hier falsch.
Und dann identifizieren Sie doch gerne mal diese Erosionen. Wäre da zum Beispiel eine Erosion der Meinungsfreiheit ein Symptom, das Sie nennen würden?
In gewisser Weise schon, ja. Also das ist auch nicht so auf eine einfache Formel zu bringen. Es gibt diese Tendenz, die ich schon erwähnt habe, dass es, sag mal, stärkere Beschränkungen der Meinungsfreiheit gibt. Das lässt sich auch an der Veränderung der Rechtslage aufzeigen. Und dann gibt es sicher auch so andere Faktoren, die jetzt nicht unbedingt gesetzgeberisch sind, sondern eine Veränderung der politischen Kultur, in der die Idee der Meinungsfreiheit in ihrem liberalen Sinn vielleicht gar nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, verstanden und geschätzt wird. Also die Idee der liberalen Meinungsfreiheit ist ja gerade, dass auch abweichende, kontrastierende, auch falsche Meinungen geäußert werden sollen können, damit man eben die eigene Position auch daran schärfen kann. Ich glaube, dass dieser Gedanke heute vielleicht nicht mehr so verankert ist in der politischen Kultur. Andererseits ist es so, dass wir eigentlich keine Verengung des Meinungskorridors, wie es immer so schön heißt, haben, sondern, und da gibt es auch durchaus Empirie zu aus der Forschung, die das stützt, eigentlich eher eine Verbreiterung der in der Öffentlichkeit sichtbaren politischen Positionen und Ansichten, bedingt durch die Digitalisierung politischer Kommunikation. Ne? Mhm. Also diese These der Filterblasen, die ist, soweit ich das sehen kann, steht eher auf wackeligen Füßen. Also man nimmt eigentlich jetzt mehr auch randständige Meinungen eher wahr. Also das Bild ist jetzt nicht so eindeutig. Ne? Mhm. Das wäre so ein Faktor. Sie wollten, glaube ich, mehr hören, richtig?
Naja, ich entnehme dem Band und auch Ihre Einführung dazu auch zum Beispiel, dass ein gewisses Aufstiegsversprechen oder ein Horizontversprechen, dass es kommende Generationen besser gehen könnte als den jetzigen, dass sich vielleicht über 7 Jahrzehnte in der Bundesrepublik so bewahrheiten konnte, dass es erschöpft hat und keine Glaubwürdigkeit hat. Das wäre ja auch eine tiefe Krise des Liberalismus.
Richtig, also weil der Liberalismus, so wie er politisch folgenreich geworden ist und ja eigentlich von den Parteien in Deutschland auch geteilt wurde, auch wenn sie sich selber nicht liberale Parteien jeweils genannt haben. Wir hatten oder haben eine, okay, das ist eine spezifische Selbstbezeichnung, aber so im Groben, ne, so ein grober Hintergrundliberalismus war doch für viele Parteien, denke ich, prägend. Und dazu gehört auch die Idee des peu à peu zu erringenden Fortschritts. Ne? Das kann man dann hinsichtlich wachsenden Wohlstands, zunehmender technischer Möglichkeiten, Verbesserung der sozialen Verhältnisse, Verringerung von unfairen Lebensverhältnissen, Benachteiligung und so weiter ausdeuten. Ne? Und auf diesen ganzen Ebenen, denke ich, gibt es so etwas wie, wir nennen das im Band das postliberale Enttäuschungssyndrom, dass eben dieses Versprechen des peu à peu Besserwerdens, ne? Also die Politik durch den liberalen Wahlmechanismus lernt, löst öffentliche Probleme besser. Wirtschaftlich gibt es sozusagen so einen Rising Tide Lifts All Boats Ansatz. Ne? Also wenn das allgemeine Wohlstandsniveau steigt, dann werden auch die kleinen Bötchen angehoben. Dass das eben als hypokritisch, nicht den Tatsachen entsprechend oder sogar als irgendwie so eine Art Elitenbetrug nun verstärkt wahrgenommen wird. Mhm. Das ist medial bedingt. Sicherlich, wir haben ja mittlerweile einen relativ starken Niedergangsdiskurs, aber es hat auch was zu tun einfach mit realen Erfahrungen, die Menschen machen, ne? Dass sie sich ins Zeug legen, aber trotzdem nicht so richtig aufsteigen können, ihre Ziele erreichen können. So, das ist, denke ich, der reale Hintergrund dieses Enttäuschungssyndroms.
Sie haben auch den Begriff einer Siegkrise des Liberalismus in Ihrem Beitrag zu dem Band. Und man könnte ja auch sagen, die Krise besteht darin, dass der Liberalismus zentrale Versprechen eingeholt hat. Dass wir in einer Plateauphase sind, von der man gar nicht wüsste, wie sie noch weiter zu verbessern wäre. Ich meine, wenn Sie jetzt an ein Mädchen, das jetzt geboren wird, denken, in der Schweiz oder in Deutschland oder in Kanada, wäre es historisch doch gar nicht klar zu sagen, zu welcher Zeit ein Individuum mehr Freiheiten vor sich hätte als diese. Das in einem liberalen System geboren würde?
Also, wo ich Ihnen recht geben würde, ist, dass das Ausmaß an kultureller Freiheit, ne? Jetzt haben Sie die Schweiz erwähnt, da gibt es ja das Frauenwahlrecht auch noch nicht so lange, dann würde ich da auch die politische Freiheit in jedem Fall dazu zählen. Und je nach, sag mal, sozialer Position gibt es vielleicht auch sogar heute für manche Menschen mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, als es früher der Fall war, ne? In einer stärker, ich sag mal, sozialdemokratisch regulierten Ökonomie kann man heute, wenn man eine findige Start-up-Unternehmerin ist, vielleicht in kurzer Zeit viel, viel mehr Geld machen, als das früher der Fall war. Das ist richtig. Was diese These der Siegkrise betrifft, da ist, glaube ich, der rationale Kern dieser These, dass das eben in der Breite der Bürgerschaften nicht so erfahren wird. Also die liberalen Freiheiten werden auch, denke ich, relativ stark geschätzt. Aber dieser liberale Fortschrittsgedanke, der ist eben in der lebensweltlichen Erfahrung einfach nicht mehr so da. Und es ist ja eigentlich auch nicht so, dass man sich jetzt die ganze Zeit mit vergangenen Zuständen vergleicht. Wie wäre das, wenn ich als, weiß nicht, Arbeiter in 50er Jahren gelebt hätte? Dann hätte ich vielleicht so dieses peu à peu Aufstiegserlebnis gehabt, hätte aber eine 6-Tage-Woche und hätte viel, viel mehr arbeiten müssen, als das heute der Fall ist. Also diese Art fein austarierten historischen Vergleiche sind, glaube ich, jetzt in der Politik nicht so gängig, sondern man misst das eben an den aktuellen Ansprüchen. So, ne? Ich meine, wo das häufig kommt, dieser Vergleich, das bezieht sich auf, ja, ich sag mal, sozioökonomische Perspektiven für diejenigen, die abhängig beschäftigt sind. Also darauf bezieht sich häufig der historische Vergleich. Und in der Hinsicht, würde ich sagen, ist tatsächlich manches schwieriger geworden. Das ist schon so.
Sie müssten doch noch ein bisschen mehr tun, um mich zu überzeugen, dass der Liberalismus als politische Ordnung in der Krise ist. Weil wenn man es global beobachtet, gibt es ja so etwas wie eine Abstimmung mit Füßen. Und das Einzige, was sich wirklich konstant beobachten lässt, ist, dass die Menschen in liberalen Demokratien leben wollen. Dass das die Länder sind, zu denen sie streben, in denen sie ihr Leben am besten führen wollen. Das heißt, wenn es überhaupt einen globalen Indikator gäbe, dann könnte man sagen, der Liberalismus ist so attraktiv wie überhaupt noch nie.
Ja, also erstmal würde ich gar nicht sagen, dass die liberale Gesellschaft, der Liberalismus in der Krise ist. Ne? Weil Krise hat so eine existenzielle Dimension. Ne? Also es steht etwas auf Messerschneide, Leben oder Tod. Das würde ich nicht sagen. Also ich würde eher sagen, dass auf der einen Seite gewisse Aspekte der liberalen Gesellschaft sehr geschätzt werden und auch kulturell eingewöhnt sind. Das ist das, was ich als Hintergrundliberalismus bezeichne. Das wollen sehr, sehr viele Menschen nicht aufgeben. Ja. Zugleich gibt es eben diese Enttäuschungserfahrung und diese Ansicht, na, in vielerlei Hinsichten ist das System nicht mehr so richtig funktional. Sachen gehen aus dem Leim, die Infrastruktur haut nicht mehr so hin, Zukunftsaussichten verdüstern sich und so weiter und so fort. Ne? Also das ist eigentlich eher die Situation. Also Krise ist zu dramatisch. Ne? Und das Zweite ist, das haben Sie ja jetzt angesprochen mit dem Punkt der Abstimmung mit den Füßen. Ihr Punkt hängt vielleicht auch damit zusammen, dass liberale Systeme auch liberalere Migrationsregeln haben. Ne? Also insofern ist es auch einfacher, daran einzuwandern. Und es gibt auch sicher Gegenbeispiele wie, ich weiß nicht, Saudi-Arabien oder so, wo sie ein riesiges Heer an migrantischen Semi-Zwangsarbeitern haben, die da ja auch einwandern. Ne? Also das würde ich da so ein bisschen differenzieren. Aber Sie haben einen Punkt in dem Sinn, dass es kein Alternativmodellregime gibt, was diejenigen, die in liberalen Gesellschaften sozialisiert wurden, dort aufgewachsen sind und so weiter, sonderlich attraktiv finden. Also das würde ich sogar auch so sehen wie Sie.
Jetzt gibt es einen Begriff, den haben Sie noch gar nicht genannt. Der würde wahrscheinlich den meisten in so einer Umbruchsdiagnose als erstes einfallen. Das ist der Begriff des Populismus oder des Populus. Mhm. Eine Art von Volk, die den Zorn, die Unzufriedenheit, das Unbehagen am System in Wahlentscheidungen namhaft macht, die diesem Liberalen widersprechen und ihrer Ordnung zumindest nicht das Wort reden, sondern sich dagegen aufbegehren. Ist das, was wir Populismus nennen, sei es von links oder von rechts, für Sie ein Krisenphänomen in diesem postliberalen Bedrohungsszenario?
Vielleicht ist es ein bisschen so ein Krieg, kann es ein Krisenbeschleuniger sein. Ich meine, zunächst muss man sagen, dass Populismus eine Art von Politik ist, die es schon lange gibt, die so episodisch immer mal auftauchte. Und das ist auch deshalb so, weil Demokratie durch das Prinzip der Volkssouveränität da gewissermaßen anschlussfähig für ist. Also als repräsentative Demokratie, als Parteiendemokratie erzeugt sie auch gewisse Frustration. Und das öffnet immer so ein bisschen so ein Gelegenheitsfenster für Populismus, der ja mit dem Versprechen auftritt, jetzt die wahren Interessen des Volkes zur Geltung zu bringen.
Und das ist so eine Art Ventilpopulismus, würden Sie sagen, kein revolutionärer Populismus.
Richtig, richtig. Also ne, die Aussage, die Elite ist korrupt, die ist self-serving und das System ist sklerotisch. Ich bringe jetzt aber majoritäre Mehrheitsinteressen oder Interessen des Volkes zur Geltung. Damit lassen sich verschiedene politische Programme ja verbinden. Das ist ja erstmal noch kein politisches Programm. Also davon hängt es auch ab. Was für ein politisches Programm wird damit verbunden? Aber also eine revolutionäre Kraft ist der Populismus, zumindest in unseren Gefilden, nicht. Er ist allerdings schon ein Symptom für Defizite des politischen Systems, weil die populistische Politikform ja auch immer mit so einem Vorwurf der institutionellen Korruption operiert. Ne? Und das funktioniert eigentlich nur, wenn das eine gewisse Plausibilität hat, wenn man das anknüpfen kann an Erfahrungen des Nicht-Gesehenswerdens, der Probleme, dass die eigenen Interessen nicht zur Geltung kommen oder. Ne?
Eine interessante Wahrnehmung in der Lektüre dieses sehr, sehr interessanten Bandes ist, dass das postliberale Denken, sofern es sich theoretisch formuliert, nicht sich auf die Distinktion, nicht den Unterschied von rechts und links begrenzen lässt. Es gibt postliberale Ansätze von links und von rechts und man könnte sagen, die treffen sich sogar in wesentlichen Analysen. Mhm. Ist das nicht ein wenig überraschend, dass man sagt, die Rechte und die Linke wenden sich in den zentralen Benennungen der Schwächen des liberalen Systems zusammen und könnten sogar koalieren?
Ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht so überraschend. Also wenn man jetzt an die Geistesgeschichte denkt, dann gibt es ja ähnliche Kritiken an der, sag mal, liberalen Moderne, am modernen Liberalismus von links und von rechts. Also wenn Sie an die Dialektik der Aufklärung denken, Horkheimer, Adorno, die ich jetzt mal links verorten würde, dann gibt es da Motive, die Sie auch in moderne Kritiken von rechts finden. Also das ist sozusagen nichts Neues. Und das ergibt sich einfach daraus, dass für die damalige Linke und damalige Rechte eben Überwindung eines Liberalismus auch zum politischen Programm gehörte.
Aber
wo die Differenz liegt.
Der Unterschied ist, also wenn ich das richtig gelesen habe, ist, der Begriff Kommunismus oder Sozialismus spielt in diesen Entwürfen praktisch keine Rolle.
In den aktuellen postliberalen Entwürfen. Das ist richtig, ja. Also wo die Differenz liegt, das ist, wo es darum geht, was soll eigentlich an die Stelle einer liberalen Gesellschaft, einer liberalen politischen Ordnung treten? Was ist das? Was soll danach kommen? Da, denke ich, gibt es eine gewisse Differenz. Also in dem rechten Postliberalismus ist es eine, die stärker auf christliche Werte abzielt, auf die Stärkung der Familie, auf Verminderung individueller Freiheit und dergleichen. Und in den linken Entwürfen, da haben sie eine stärkere Kapitalismuskritik, würde ich sagen. Also da sind die Lösungen eher darauf fokussiert, den Kapitalismus einzudämmen. Wo die sich treffen wiederum, ist, dass sie beide Lösungsansätze anbieten, die der Vergangenheit entnommen sind. Also der linke Postliberalismus greift zurück auf, in so einem ganz weiten Sinn jetzt, soziale, sozialdemokratische Ideen vergangener Zeit, Stärkung von Gewerkschaften, korporatistische Politik und so weiter. Und der Rechte tut es eigentlich auch, eine stärkere moralische Gesellschaftssteuerung etwa. Ja, also das ist beides so ein Retrogradismus. Und da würde ich auch eine Gemeinsamkeit sehen. Allerdings, denke ich, ist der Begriff des Postliberalismus auch ganz interessant, weil er noch nicht fest definiert ist. Also ich denke, da könnte in Zukunft auch noch mehr kommen, was sich einfach aus dieser Unzufriedenheit mit dem Liberalismus heraus im politischen Denken und in der Politik heraus entwickelt. Also da ist, denke ich, noch nicht alles zugesagt.
Herr Selk, ein zentrales Merkmal von neuen politischen Entwürfen kann man ja darin sehen, dass sie die jetzigen Leitbegriffe ablehnen oder umkodieren oder neue ins Spiel bringen. Und ein zentrales Element der postliberalistischen Entwürfe, wenn ich es Ihrem Band entnehme, ist, dass zum Beispiel der Begriff des Gemeinwohls und der Gemeinschaft dort aktualisiert wird. Also Begriffe, die in einen liberalen Diskursen gar keinen richtigen Platz haben und keine zentrale Bedeutung. Das Gemeinwohl und die Gemeinschaft, ist das ein Weg in eine neue politische Ordnung?
Also, obwohl ich diesen Band herausgegeben habe, bin ich jetzt selber kein Anhänger dieser Idee, dass das Gemeinwohl ein Begriff ist, mit dem man theoretisch und vielleicht auch in der praktischen Politik so viel anfangen kann. Ne? Weil dieser Begriff, der macht Probleme in einer Gesellschaft, die sehr differenziert ist, sehr heterogen ist, sehr individualisiert ist. Insofern ist das ganz schwierig, da dann festzuschreiben, was das bedeuten soll. Und da wäre ich ehrlich gesagt skeptisch, wo ich eine gewisse Plausibilität sehe oder denke, das ist eine Richtung, die politisch fruchtbar wäre, ist, dass heute schon, denke ich, viele merken, dass, ich sag mal, kollektive Institutionen, öffentliche Güter, Infrastruktur wurde schon genannt, aber man könnte auch Institutionen wie die Schulen, Hochschulen oder auch Krankenhäuser nennen, dass die heute auf Kosten, sag mal, privaten Fortkommens, privaten Reichtums und dergleichen gelitten haben. Ne? Also diese gemeinschaftlichen Institutionen. Und die stärker politisch in den Fokus zu stellen, das halte ich durchaus für tragfähig und sinnvoll. Mhm. Ob man das jetzt mit dem Begriff des Gemeinwohls machen muss oder sonderlich gut hinbekommt, weiß ich allerdings nicht.
Aber der Begriff der Gemeinschaft, der ja auch in diesen Entwürfen eine gewisse Wertigkeit und Rolle spielt, der geht auch einher mit der Idee von lokalen Ordnungen und eher lokal begrenzten Netzwerken, die sich auf jeden Fall nicht global oder international sehen, sondern am Ort politische Aktion und Willensbildung betreiben und auch irgendwie vorverständigt sind über spezifische Werte. Auch das keine sehr liberale Idee.
Das ist richtig. Also die Postliberalen sagen, dass der Liberalismus, das kennen wir vielleicht so in Deutschland von dem berühmten Böckenförde-Theorem. Ne? Der liberale Staat, säkularisierte Staat, lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Dass der Liberalismus auf sozialen Beziehungen, Assoziationen, vertrauensstiftenden Bindungen und dergleichen aufruht. Ansonsten wäre er nicht funktionsfähig oder die liberale Gesellschaft wäre nicht funktionsfähig. Aber diese zugleich auch erodiert, ne? Durch den Individualismus, durch eine Entbettung des kapitalistischen Marktes aus Regulierung und durch eine Auflösung intermediärer Organe. So, ne? Und das ist eben auch Teil dieser Siegkrise. Und das wollen die Postliberalen wiederbeleben. Also mich überzeugt die Diagnose, dass da ein Mangel entstanden ist. Das könnte man vielleicht auch mit dem Neoliberalismus zusammenbringen. Ne? Dass hier gewisse Sicherheitsnetze, Beziehungen Schaden genommen haben durch diese neoliberalen Pseudo-Märkte und Pseudo-Wettbewerbe, die aller Orten eingerichtet worden sind. Skeptisch wäre ich, dass man die alten Formen von Gemeinschaft auch wiederbeleben könnte. Dass man sagen könnte, jetzt gründen wir halt alle mal eine lokale Kirchengemeinde. Wäre doch total nett. Ja, weiß nicht, wäre es vielleicht auch nicht. Aber so funktioniert das eben nicht. Ne? Also wir bräuchten eigentlich heute dem Stand der Technik, der Art von Subjektivität, die wir heute haben, wie die Gesellschaft eben ist, angemessene Formen sozialer Gemeinschaft. Also da kann man sich jetzt, glaube ich, nicht so sehr an der Vergangenheit orientieren.
Da wird die Kirchengemeinde oder auch der Kibbutz es wahrscheinlich nicht tun, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie haben gesagt, diese postliberalen Entwürfe haben eine Art Retrogradismus. Das heißt, sie suchen Inspirationsquellen in der Vergangenheit. Und ein Begriff, vielleicht ein besonders unbequemer, besonders in Deutschland, der dort auch immer wieder auftaucht, ist der des Volkes und auch der der Nation. Das heißt, viele postliberale Theoretiker wollen mit diesen Begriffen in gewisser Weise arbeiten und eine Überwindung der jetzigen Ordnung mit diesen Begriffen verbinden.
Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also der Begriff der Nation taucht bei denen eigentlich nicht so auf. Also auch bei den rechten Postliberalen nicht wirklich. Die grenzen sich davon eher ab. Also die kommen ja auch stark aus dem Katholizismus und haben eine Skepsis gegenüber so einer, ich sag mal, nationalen Orientierung. Also wenn man so die rechten Postliberalen in den USA betrachtet, dann gibt's da eigentlich eine Abgrenzung zu dem, was in den USA National Conservatism heißt, ne? Wo eine ganz starke, auch ethnonationale Fokussierung ist. Davon grenzt man sich eigentlich ab. Es gibt diesen Begriff des Volks in den Texten von denen, aber der ist nicht ethnonational gemeint.
Der redet dann eher im Sinne von einer Souveränität, die in einer Nationengrenze verbleibt, zu denken?
Nee, das ist eigentlich eher, ich würde fast sagen, in so einem vormodernen Sinne gedacht, Volk, sowas wie the ordinary people, ne? Die einfachen Leute. Das ist damit häufig gemeint. Also bei Patrick Deneen, der ein Buch geschrieben hat, wo er so eine Art Reform, vielleicht auch radikale Reform des US-Systems vorschlägt, der unterscheidet zwischen Volk und Elite und sagt, jede politische Ordnung hat das, ne? Es gibt sozusagen eine herrschende Schicht und dann gibt's die einfachen Leute und die ticken einfach unterschiedlich und die müssen aber zusammenleben und fragt sich dann, wie kann man das organisieren, dass das möglichst gut gelingt. Und da meint Volk tatsächlich einfach the ordinary people. Das hat nichts Ethnonationales oder so. Also es ist zwar schon bezogen auf bestimmte kulturelle Traditionen, okay, aber das, was wir jetzt damit assoziieren, wenn wir als deutsche Volk hören, das ist da eigentlich nicht gemeint.
Ja, danke für diese Klärung. Sie haben jetzt Patrick Deneen genannt. Es gibt noch einen anderen amerikanischen Denker, der auch in Ihrem Buch eine gewisse Rolle spielt, Patrick Vermeule. Und das sind beides Denker, die eine gewisse Attraktivität haben für politische Entscheider. Zum Beispiel J.D. Vance wird von diesen immer als stark beeinflusst erfahren. Wenn man diese Denker liest, insbesondere Deneen, dann fällt einem auch noch etwas auf, was sehr antiliberal ist. Es gibt nämlich eine substanzielle Idee davon, was ein gutes Leben ausmacht. Ein freies Leben wird inhaltlich bestimmt, und zwar über Güter, die für alle Menschen gleich gegeben ist. Das ist ja auch eine sehr antiliberale Idee, dass man sagen kann, worin das gute Leben besteht und die politische Ordnung im Dienste der Erzeugung solch eines Lebens sieht.
Das denke ich auch. Ich meine, ich will unser Gespräch jetzt auch nicht zu sehr, ich sag mal, in so ideengeschichtliche Forschungsdebatten treiben. Aber es gibt auch Ideengeschichtlerinnen, die sagen, naja, in Bezug auf ein Gemeinwohl, auf ein gutes Leben, gibt es auch in der liberalen Tradition, das wurde nur an den Rand gedrängt durch eine neoliberale Ideengeschichtsschreibung, ne? Die so einen Liberalismus hervorgehoben hat, der das eben nicht aufweist. Helena Rosenblatt wäre so eine Autorin. Okay, das nur nebenbei, aber ich gebe Ihnen recht, dass das Konzepte sind, die jetzt auch unabhängig von der Ideengeschichte mit Blick auf unsere politische Kultur und die letzten Dekaden absolute Provokationen sind. Das ist absolut richtig.
Aber Herr Fleck, ja? Man kann ja sogar noch sagen, worin diese Provokation besteht. Es ist nämlich eine Art metaphysische Provokation, die darin besteht, dass man sagt, Wahrheit ist nicht, was Menschen entscheiden, was wahr ist, sondern es gibt Wahrheit. Die menschliche Natur ist genau bestimmt und wir können sagen, worin sie liegt. Und der Zweck einer politischen Ordnung ist, im Zeichen der Wahrheit der menschlichen Natur gerecht zu werden. Das ist ein stark konservatives, in diesem Fall christlich geprägtes Programm, aber es ist auch der Wiedereinzug metaphysischer Thesen in die politische Theoriebildung.
Ja, richtig. Also, und insofern ist das eine Abweichung von einem liberalen Politikparadigma und auch von öffentlichen Diskursen. Ich meine, gut, in den USA gibt es einen ganz anderen, ich sag mal, auch moralistischen Politikdiskurs, als wir den haben, ne? Aber ja, würde ich teilen. Das ist natürlich eine Provokation. Jetzt kann man sich fragen, warum entfaltet das eine gewisse Attraktivität? Und ich denke, die liegt darin, dass da vielleicht auch auf einen gewissen Mangel reagiert wird. Sie hatten ja vorhin einen historischen Vergleich angesprochen, ne? Also wenn man sich mal vergleicht, ne, in den 60er und 70er Jahren, wie viel Freiheit man heute hat, das ist doch ganz viel wert und wie kann man damit unzufrieden sein? So richtig. Zugleich gibt es aber sehr viele Menschen, die die liberale Gesellschaft, wie sie heute ist, eben auch als Belastung empfinden. Ihnen fehlt eine grundlegende Sicherheit etwa. Ihnen fehlt, Erfüllung. ihnen fehlt positives Zukunftsbild. So kann man darauf reagieren und sagen, naja gut, das ist halt in der liberalen Gesellschaft so, das musst du dir selber irgendwie basteln. Und wenn du das nicht hinkriegst, ja, dann weiß ich nicht, musst du vielleicht in die Kirche gehen oder so. Klar, aber die Konzepte, die Sie erwähnt haben, die reagieren ja auf diesen Mangel, ne? Und sagen, ich habe eine Konzeption eines guten, gelungenen Lebens. Ich sage dir, wie das politisch realisierbar ist. Und das reagiert dann eben, ne, auf diese, ich sag mal, dieses Malaise-Gefühl einer liberalen Gesellschaft, das diese Gesellschaft irgendwie mit sich bringt.
Ja, und es geht ja noch ein bisschen weiter. Es sagt, dass Freiheit nicht das ist, was wir Freiheit nennen, nämlich die Absenz von Zwang, sondern Freiheit ist ein sittlich gutes Leben, das mit gewissen Tugenden verbunden ist. Auch das ist ja, sagen wir, ein sehr illiberaler Gedanke zunächst.
Das weiß ich nicht, ob der so illiberal ist. Also da würde ich, ja, weil wenn Sie an die Geschichte des Liberalismus denken, wir haben über Meinungsfreiheit gesprochen, John Stuart Mill, ein zentraler Autor, der ganz wichtig ist zur Begründung einer modernen Idee von Meinungsfreiheit, warum Meinungsfreiheit sinnvoll ist, welchen Nutzen sie hat. Zugleich macht er aber auch viele Voraussetzungen und sagt, wenn die nicht gegeben sind, dann funktioniert Meinungsfreiheit auch nicht, ne? Gewisses Maß an Bildung, an Aufgeklärtheit und so weiter. Also so ein völlig voraussetzungsloser Laissez-faire-Liberalismus, das gibt es, aber ist jetzt, glaube ich, nicht der dominante Strang, ne? Und auch im Neoliberalismus ist es so, dass die Neoliberalen ja relativ klar waren mit Blick auf die Rolle des Staates, der muss den freien Markt durch die Staatsgewalt garantieren. Der muss die Rahmenbedingungen des Kapitalismus sichern. Und letzter Punkt dazu noch, weil deutsches Radioprogramm. Unser genuiner Liberalismus ist ja der Ordoliberalismus. Und der ist voll mit Tugendethik, ne? Also ganz extrem bei Wilhelm Röpke, heute ziemlich vergessen.
Ja.
Ja, aber ein wichtiger Ordoliberaler. Also dessen Schriften sind sehr, sehr moralisch, sehr, sehr stark auch auf Tugenden abzielend. Ne? Weil bei den Neoliberalen ging es ja auch mal darum, wie kann ich den Kapitalismus funktionsfähig halten, absichern, wenn Laissez-faire nicht funktioniert. Und ja, da gab es auch Moralisten.
Aber das heißt ja fast schon, dass es nicht darum geht, eine postliberale Ordnung zu finden, sondern den Liberalismus auf gewisse Gründungsprinzipien zu verpflichten, ihn also eher zu revitalisieren, als ihn zu überwinden.
Ja, ja, das ist richtig. Also ich will das jetzt auch nicht übertreiben, ne, mit den Parallelen. Aber Sie haben einen Punkt, ne? Also dieser starke Tugenddiskurs, der ist vielleicht befremdlich, weil wir ja durch eine starke Phase der Liberalisierung gegangen sind in den letzten Dekaden. Ne? Ich will das gar nicht bewerten. Es gibt da gute und schlechte Aspekte. So. Ich beschreibe es nur und denke, dass, und das führt zu dem ersten Punkt zurück, ne? Ist der Liberalismus in der Krise? Naja, jetzt vielleicht nicht in der Krise, aber er hat eine gewisse Erosionserschöpfung-Erscheinung, dass eben da jetzt so eine gewisse Bedürfnis da ist, neu anzusetzen, neu zu denken. Und darauf reagiert der Postliberalismus nur, wie ich eben sagte, ne? Mit so retrograden Figuren.
Ja, was in der Lektüre mir zumindest auffällig schien, ist, dass diese rechten postliberalen Entwürfe eine gewisse Bestimmtheit haben, während die Linken sich in einer Art Kritik und doch Orientierungslosigkeit befinden, was denn nun als nächstes als Ordnung hervorzutreten hätte. Und das Einzige, was ich mir notiert hätte, ist sicher eine Erneuerung der Idee der Steuerung und eine Relativierung von Eigentumsrechten. Dass das zwei Momente sind, die in diesen postliberalen linken Entwürfen eine größere Rolle zu spielen scheinen.
Ja, schöne Beobachtung. Würde ich teilen. Das ist so. Ein linkes, postliberales Programm steht noch aus. Da gibt es relativ wenig. Man könnte es vielleicht damit versuchen zu erklären, dass so linke Begriffsbildung, Programmatik, jetzt sei es an den Hochschulen, sei es im Umfeld von Parteien und Bewegungen, sehr stark von einem neulinken, libertären Gedanken, Befreiung des Individuums, geprägt ist. Mhm. Und das macht es schwierig, da ein postliberales Programm dann zu entwickeln. Also das, ja, ist eine gute Beobachtung.
Aber es ist ja auch eine interessante Orientierungsnot, Herr Selk, weil die Herausforderung für die Linke wäre dann, diesen individualen Liberalismus in gewisser Weise nicht ganz über Bord zu werfen, ohne andererseits in sozialistische oder kommunistische Diktionen zu verfallen. Es ist fast so, als ob dafür noch gar keine Sprache bereitstünde.
Ja, also ich weiß nicht, ob das so schlimm wäre, wenn man in sozialistische Diktion verfiele. Also da gibt es ja relativ erfolgreiche Modelle, ne? Also Bernie Sanders mit seinem Democratic Socialism, eigentlich undenkbar lange gewesen in den USA, war relativ erfolgreich. Mamdani tut das auch, ne? Bezieht sich ja auch auf den Sozialismus. Also so in der
Aber das sind doch keine postliberalen Denker in ihrem Sinne.
Nee, das sind sie nicht. Nee, aber es zeigt, dass eine stärkere Betonung von kollektiven Lösungen für die Linke, glaube ich, durchaus erfolgsträchtig sein könnte. Ne? Also die Diskussion gibt es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit in Deutschland. Da ist ja auch im Deutschlandfunk ein interessanter Beitrag zu erschienen, der argumentiert hat, dass Postliberale besteht eigentlich für die Linke dann darin, dass man auf demokratische Mehrheitsentscheidungen setzt und vor allem Mehrheitsinteressen auf die politische Agenda setzt. Nicht ausschließlich, aber vor allem das tut. Ne? Also diese Diskussion gibt es und in diese Richtung habe ich jetzt gedacht. Was eine postliberale Linke auszeichnen würde, wäre vielleicht, dass sie eben von diesem Individualismus, den Sie angesprochen haben, abrückt und stärker, und diese linken Traditionen gibt es ja auch, ne? Stärker die soziale, gesellschaftliche Bedingtheit des Individuums wieder reflektiert. Das ist, denke ich, auch eine nicht unfreiheitliche linke Tradition, ne? Die würde ich auch bei Marx sehen. Und das ist vielleicht so ein bisschen vergessen worden und stattdessen hat man eher so ein subjektivistischen Liberalismus gefrönt. Ne? Also ich bin eben das, was ich will. Ich bestimme, was meine Identität ist. Ich bestimme sozusagen alles frei selbst. Ne? Das ist eigentlich eher so eine radikal-libertär-individualistische Sicht.
Das wird, wird in dem Band, denke ich, auch von Patrick Deneen, der Mythos des Self-Creating Self genannt. Also eines Selbst, das sich aus eigenen Quellen vollkommen erschaffen kann. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wäre eine linke Individualismuskonzeption eine, die das Individuum sehr viel bedingter und strukturell bestimmter fassen würde.
Ja, also die stärker auf die institutionellen, sozialen Rahmenbedingungen von Individualität achtet. Das, denke ich, wäre etwas, was ich attraktiv fände. Also, dass man diesen Aspekt stärker einfach sieht, dass Individualität stark auch voraussetzungsreich ist und dass dazu viele soziale Voraussetzungen erzählen, die es überhaupt erst einmal zu schaffen gilt.
Herr Seck, wir sprechen ja gerade heute nicht im luftleeren Raum. Es gibt in Sachsen-Anhalt eine Wahl. Bei dieser Wahl würden wir annehmen, dass die AfD die stärkste, vielleicht sogar eine machtübernehmende Partei wird. Ist das für Sie schon ein postliberales Ereignis? Wäre das ein postliberales Ereignis, dass die AfD in einem Bundesland die Macht übernimmt?
Ich glaube nicht. Also in erster Linie gibt es in der AfD eine Diskussion über den Postliberalismus und es gibt auch eine, kaum überraschend, in der Rechten eine antiliberale Debatte oder antiliberale Position. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht so sehr, dass das im Wahlkampf, in der Programmatik so tragend ist. Also die Semantik kommt eigentlich nicht so richtig vor. Es gibt auch nicht so wirklich einen Angriff auf den Liberalismus. Bei Björn Höcke gibt es das. Das ist so. Aber ansonsten ist das nicht so stark. Was es gibt, ist eine starke Betonung von Familienpolitik, Nationalismus und so weiter. Ne? Also klar, wenn man das alles schon als postliberal bezeichnet, weil es irgendwie nicht dem liberalen Individualismus entspricht, okay, aber das ist ja damit eigentlich nicht so gemeint. Ne?
Sie sind jetzt nun ein Diagnostiker, der sich mit diesem Thema stark beschäftigt hätte. Und nehmen wir mal an, ein führender Politiker, vielleicht sogar der Bundeskanzler selbst, würde sagen, ja, der Liberalismus in der Krise. Was wären denn Dinge, die Sie ihm raten würden, wenn er Sie fragen würde, was könnten wir denn machen, um dieses System so zu stabilisieren, dass diese Ordnung nicht verloren geht? Wo wäre da anzusetzen?
Also weil Sie den Bundeskanzler erwähnen, bei ihm fällt mir auf, dass er relativ häufig, ich sag mal, neoliberale Schlagworte benutzt, die absolut abgelebt und hohl klingen. Also das wäre etwas, wovon er Abstand nehmen müsste. Ich glaube,
nennen Sie mal ein Beispiel.
Eingebrannt.
So ein Leistungsgedanke beispielsweise.
Ja, also was ganz stark immer kommt, ist, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Ne? Die Deutschen müssen mehr arbeiten, müssen sich mehr anstrengen. solche Formeln, die funktionieren nicht, wenn ersichtlich ist, dass eben öffentliche Güter nicht funktionieren. Also die Infrastruktur, die Bahn, Krankenhäuser und so weiter. Dann ist sozusagen so ein Appell an diese individuelle Einsatzbereitschaft, streng ich auch mal ein bisschen mehr an. Also es wird ein bisschen individualisiert, das Problem. Ein absolutes Eigentor. Das wäre, glaube ich, so der erste Punkt. Das zweite ist, dass man eine Politik bräuchte, die eben stärker kollektive, positive Zukünfte ermöglicht. Aber das ist eben leichter gesagt als getan, weil das liberale System, was wir haben, ist auch dadurch charakterisiert, dass der politische Prozess ja nicht so ist, dass wir eine Zentralregierung haben, die hat ganz viel Macht, die kann dann 4-5 Jahre lang schalten und walten und dann muss sie sich erneut der Wahl stellen. Der Prozess ist ja zersplittert, der hat ganz viele sozusagen Querschüsse, ja, die so ein Durchregieren verhindern. Insofern ist es auch nicht so leicht, da jetzt so ein alternatives Politikparadigma zu formulieren, sondern das setzen wir jetzt mal so um. Das liberale System führt selber ein bisschen in eine liberale Paralyse, nenne ich das. Also es gibt ganz viele Freiheiten, ganz viel Politisierung, ganz viel Dynamik, die sich aber intern dann auch auf gewisse Art selbst blockiert.
Und das nennt man ja dann Reformstau oder die Unfähigkeit eines Systems, sich in adäquater Zeit zu erneuern.
Ja, im Kleinen passiert ganz viel. Also das ist auch etwas, was wir alles gar nicht so mitkriegen. Ich habe mal so eine Studie, die so gesammelt hat, was in einer Legislaturperiode politisch alles passiert, das ist extrem viel. Das kriegt man alles gar nicht so mit, weil das durch so mediale Fokussetzung total reduziert wird, was im Hintergrund quasi geräuschlos alles so passiert. Die Problematik besteht eher darin, so Strukturprobleme anzugehen. Also was weiß ich, das Bildungssystem grundlegend zu verbessern oder. Das ist eigentlich die Problematik. Es ist ein Durchwursteln.
So ein Durchwursteln ergibt sich ja manchmal auch dann, wenn einem einfach nichts Besseres einfällt. Wenn es eine Art Krise der politischen Imagination gibt, wie man das nennen könnte. Ist denn aus Ihrer Sicht der Postliberalismus in seinem derzeitigen theoretischen Stand in der Lage, diese Imagination wirklich handlungsfähig zu erweitern?
Das könnte ein Startschuss sein. Also wo ich im Positiven wie im Negativen das sehe, ist, dass dieses, ich sag mal, liberale Politikmodell ist das Default-Modell, also von dem man nicht abweichen kann und alles andere ist irgendwie problematisch, dass man das in Frage stellt, ein bisschen verunsichert, erschüttert. Das ist eigentlich das, woraus was entstehen kann. Da kann im Positiven was entstehen, dass man eben neue Politikparadigma entwickelt, neue Sachen ausprobiert und so weiter. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die liberale Demokratie weiter erodiert, vielleicht sogar irgendwann wirklich manifest in der Krise ist, ohne dass wir jetzt wirklich was Attraktives, Tolles haben. Die Möglichkeit besteht auch.
Ich muss sagen, wenn ich mich selbst beobachte, bin ich selbst so ein Mensch, dem es an politischer Imagination für eine postliberale Ordnung fehlt, weil ich eigentlich nur drei Alternativen sehe und die sind vielleicht retrogradistisch, wie Sie sagen. Einmal wäre das eine Art faschistische oder quasi-faschistische Ordnung, einmal vielleicht eine Art technologische Autokratie und das dritte wäre eine Art Staatssozialismus, der sich erneuerbar wähnt. Das sind ja alles drei Dinge, die wenig attraktiv sind und wahrscheinlich beim Wahlvolk auch hier wenig Anklang finden würden.
Ja, wobei das Ding in der Politik, glaube ich, nochmal ein bisschen anders abläuft. Es ist ja eigentlich auch nicht so, dass Politik dann das umsetzt, was Leute, die Bücher schreiben oder sich in sozialen Medien äußern, so imaginativ so vorschlagen, sondern Politik hat ja auch eine Eigendynamik. Ich reite da immer so ein bisschen drauf rum, aber ich fand das irgendwie ganz gut mit dem Bernie Sanders, um einfach diesen Punkt zu illustrieren, den ich meine. Dass der überraschenderweise so weit gekommen ist, das hat eine Eigendynamik erzeugt, weil man dadurch ab einem gewissen Punkt gedacht hat, das ist ja irre, hier sind ja Sachen möglich oder erscheinen möglich, die ich vor kurzem gar nicht für möglich gehalten habe. Also was ich damit sagen will, ist, dass politisches Handeln eine Dynamik erzeugen kann, die plötzlich das verändert, was man sich vorstellen kann.
Das ist sehr interessant, weil man kann ja auch politische oder auch gesellschaftliche Ereignisse benennen, in dem etwas entstanden ist, was man dann im Englischen The New Possibles nannte. Mhm. Da war vieles unmöglich und auf einmal wurde es möglich. Mhm. Corona zum Beispiel war so eine Zeit, in der vieles, was als unmöglich galt, auf einmal in irgendeiner Form möglich wurde. Aber es ist doch ein Unterschied, ob eine Gesellschaft durch ein Desaster, durch etwas Unverfügbares zu Reformen getrieben wird oder ob sie sich aus sich selbst heraus erneuern kann.
Ja, also das hängt auch ein bisschen von den eigenen politischen Einstellungen, Vorlieben und Ausrichtungen ab. Also wenn ich jetzt gerne ein autoritäres oder stark von oben gesteuertes System hätte, dann ist vielleicht so eine Notfallkrisenpolitik günstig für mich. Das spielt mir in die Karten.
Ja.
Wenn ich das nicht will, sondern ein anderes Modell verfolge, dann muss ich auch auf eine andere Form Politik machen. Jetzt reite ich wieder auf Sanders rum. Der hat eigentlich das gut gemacht. Er hatte eine ganz, ganz breite Unterstützerkoalition mit auch vielen kleinen Spenden. Er hatte selber ein populistisches Element, war eine attraktive, vertrauenswürdige Führungsfigur. Und er hatte eben Parolen, die so Mehrheitsinteressen adressiert haben. Das ist ein anderer Politikmodus. Und ist damit relativ weit gekommen. Also das hängt immer davon ab, wie politisch gehandelt wird und wer welche politischen Projekte voranbringt. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt, aber...
Nein, das ist ja, dass sich Politik erst durch Eigendynamiken dann überhaupt die Räume schafft, die sie dann ausfüllen kann. Das ist ja wahrscheinlich eine historisch gut belegbare These. Vielleicht zum Abschluss noch, es gibt ja einen großen Faktor innerhalb der Zerbrechlichkeit des Liberalismus und deren Herausforderung, die er nicht bewältigen kann, der ganz offensichtlich scheint. Und das ist das, was wir die Klimakrise nennen. Da kann man von einem globalen liberalen Scheitern denken und man könnte sogar denken, dass es die Auswirkungen dieser Krise sind, die diese liberalen Systeme an ihre Überlebensfähigkeit bringen. Mir fiel auf, dass diese Klimakrise zum Beispiel in diesen postliberalen Entwürfen, die sie sammeln, fast keine Benennung findet.
Das ist richtig. Das ist kein zentrales Thema. Es kommt so am Rande mal ein bisschen vor, bei den Linken wie bei den Rechten, dass eine liberale Gesellschaft nicht nachhaltig ist. Also sie ist sozial nicht nachhaltig, weil sie eben Solidaritätsressourcen aufbraucht. Aber sie verbraucht auch die natürliche Umwelt. Da kommt es so am Rande so ein bisschen vor. Aber wie eine postliberale Ökologie aussehen könnte, das wird eigentlich nicht so richtig beantwortet. Da wäre aber, denke ich, schon Arbeit zu leisten für die Zukunft. Weil die liberale Antwort ist ja das Programm der ökologischen Modernisierung. Das ist ja eigentlich die liberale Antwort. Also wir können durch technischen Fortschritt, durch die Verbesserung unseres Umgangs mit natürlichen Ressourcen ökologische Probleme lösen. Das ist eigentlich so die liberale Antwort. Und wenn die nicht mehr trägt, dann was wäre da eigentlich eine postliberale Alternative? Das ist eigentlich eine interessante Fragestellung.
Wir sehen, da gibt es noch viel, viel Raum zu denken und Zeiten des Umbruchs sind ja gute Zeiten für das Denken. Ihr Band versammelt da sehr viele Inspirationen, manche bequem, manche unbequem, aber die meisten davon doch sehr inspirierend und so danke ich Ihnen auch für dieses Gespräch, Herr Selk.
Ich danke Ihnen, dass ich mit Ihnen über den Band sprechen durfte.
Der Sammelband Postliberalismus, eine transatlantische Debatte, wurde von Veit Selk und Julian Nikolai Hoffmann herausgegeben. Er ist nun bei Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft erschienen.